Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Mathieu van der Poel gewinnt die 21. Etappe der Tour de France. Tadej Pogacar ist zum 5. Mal Gesamtsieger und Remco Evenepoel sichert das Podium für Red Bull Bora Hansgrohe souverän ab. Was war das denn? Hat er mir geschrieben. Und jetzt werde ich ihn genau das und noch viel mehr fragen und viele Dinge rund um diese Tour de France besprechen. Damit guten Abend an meinen Moderationskollegen Corbinian Sauter. Hi Corbinian.
Hallo Tobi und schöne Grüße aus Rosenheim.
Nach Rosenheim. Ja, ungewöhnliche Konstellation. Ihr werdet es merken, wer uns gestern nach der 20. Etappe zugehört hat. Es ist jetzt inzwischen so Tradition, also Ralf Denk, den ihr hier normalerweise hört und erwartet, hat an dem Tag in Paris unfassbar viel um die Ohren. Ralf hat es erzählt, da sind die Sponsoren da, da sind die Partner da, Family und Friends sind da. Ihr alle werdet hoffentlich gesehen haben, was da heute in Paris los war. Da haben wir immer gesagt, hey Ralf, genieße es, da steckt so viel Energie drin, feier mit deinem Team und wir lassen dich am Sonntagabend in Ruhe, aber ihr müsst nicht auf die finale Analyse von Ralf Denk verzichten. Die zeichnen wir morgen auf, gibt's dann morgen in eurem Feed. Aber Jakobinia, lass doch auf die Tour de France zurückblicken, auch wie wir beide sie erlebt haben. Wir haben sie jetzt ja 3 Wochen hier jeden Tag, jeden Abend auch im Podcast mit Ralf begleiten dürfen. Und fangen wir ganz am Ende an. Du hast mir die Frage gestellt, was war das denn? Fang doch mal an und gib die Antwort selber. Komplett irre, oder?
Ja, sensationell. Absolutes Spektakel. Also ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so eine Nummer wird, wo wirklich alles drin war. Also Pogacar an seinen Grenzen habe ich in der Tour zum Beispiel noch nie gesehen. Dann einen Van der Poel, der irgendwie am Ende sagt, er hat sich seit einem Jahr mit diesem Rennen beschäftigt und seitdem er letztes Jahr ausgeschieden ist, schon davor und sich die Bilder angeschaut hat. Dann kommen die Sprinter da nochmal ran. Also da war ja alles drin. Dann hast du noch Montmartre mit dabei, wo die Fans wieder komplett eskalieren. Also ich bin hier wieder mal sprachlos gesessen und hatte richtig Freude nochmal bei dieser letzten Etappe. Weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, und wie schnell es alles ging. Ja, wir haben ja jetzt 3 Wochen im Endeffekt eigentlich, ich habe fast jede Minute der Tour de France gesehen und das ist ja das Übliche. Man macht dann den Fernseher an und dann fängt so eine Etappe an. Man sucht sich natürlich schon seine Punkte raus. Ja, da wird es extrem wichtig, da schaue ich mal genauer hin. Und dann entwickelt sich so eine Etappe. Und hier war kurzes Einrollen, kurze Bilder, die schönen, die man kennt von den Champs-Élysées, die dann ja, auch die Würdigung der Leistung aller, die es bis Paris geschafft haben, darstellt. Und dann ging es ja zack, zack, zack und Schlag auf Schlag. Und plötzlich ist diese Gruppe, und du hast natürlich schon sehr, sehr früh gesehen, hey, wer hat denn hier heute was vor? Und dass die Kollegen Pogacar und Van der Poel extrem viel vorhaben heute, war ja vom ersten Montmartre an absolut offensichtlich. Und wenn man sieht, und ich erinnere mich da an letztes Jahr, und damals saß ich völlig fassungslos vor dem Fernseher, weil ich mir gedacht habe, hey, Pogacar, du stehst kurz vor dem Gesamtsieg und fährst hier, wie wenn du noch nichts gewonnen hättest.
Und, Im Regen.
Ja, brutal. Brutal. Also er muss ja überhaupt kein Risiko eingehen. Das, Del Toro zum Beispiel, sein Teamkollege, der hat von Anfang an heute abreißen lassen und hat gesagt, so, ich sichere hier das Podium ab. Nee, aber das ist mit einem Tadej Pogacar nicht zu machen. Und Evenepoel hat es ja dann auch versucht. Und diese Gruppe dann kurzzeitig, Pedersen, Evenepoel, Van der Poel, Pogacar, mit dieser Kulisse, mit diesen Bildern in Paris, boah, das hat schon echt was mit mir gemacht. Und klar, wie sich's hinten raus dann entwickelt. Ja, wer so ein Drehbuch geschrieben hätte, da hätte man gesagt, ah, wir sind ja von der schreibenden Zunft, Corbinian, und da hätten einige unserer Kollegen gesagt, also Leute, also ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und dann auch diese Szene im Ziel und dann geht die Hand von Philipsen hoch Ja. Da habe ich gedacht, hä, hat jetzt Philipsen gewonnen? Ja. Ja. Und dann stellt sich am Ende raus, aber Philipsen jubelt für Van der Poel, für seinen Teamkollegen, zieht das Bild auch wieder rund, weil Van der Poel ist derjenige war, der für Philipsen ja die Tour de France gerettet hat. Das wäre eine mega enttäuschende Tour für ihn geworden, weil Tim Merlier ihn absolut dominiert hatte während der Sprintphasen. Ja, und wenn das Ding 20 Meter länger geht, gewinnt Van der Poel nicht. Aber ey, ja, ich habe diesen Sprint Royal in Paris immer sehr, sehr, sehr gern gemocht. Und eigentlich wünsche ich ihn mir insgeheim irgendwie auch wieder zurück. Aber was soll ich denn heute sagen? Also ja. Nach solchen Bildern, so eine Etappe, diese Begeisterung, nee, da haben sie mich tatsächlich eines Besseren belehrt heute. Also behaltet es gerne so bei, überragend.
Definitiv. Vor allem hat man jetzt auch gesehen, die Sprinter sind ja nicht chancenlos. Also wenn du ein Team hast, Decathlon hat heute brutal viel gearbeitet, um Olaf Koy nochmal reinzubekommen. Ja. Der war am Ende Fünfter. Also das ist ja nicht so, dass die Teams sich da nichts zurechtlegen können. Max Kanter hat sich noch geärgert, vierter Platz.
Saustark, ja.
Ja, brutal gut. Also auch der super Tour gefahren, muss man auch nochmal erwähnen. Aber das nimmt einem ja nichts weg und dafür hast du Spektakel die letzten ja, 30, 40 Minuten und nicht nur die letzten 10 Sekunden und davor ist das große Schaulaufen. Ich verstehe schon, dass das auch dazu gehört, aber ich finde, so eine Version ist natürlich für die Fans eine ganz andere Nummer.
Absolut. Man muss für den Sprint halt eine andere Lösung finden. Haben wir ja auch viel, viel gequatscht während der Tour und habe mir auch Gedanken gemacht. Werde das Ralf mal mit auf den Weg geben und schauen wir mal, ob wir da nächstes Jahr mal versuchen, irgendwie was herauszufinden. Ja, geiles Ende einer Tour de France, die dir in Summe wie gefallen hat.
Gut, also ich fand, da war jede Menge drin. Ich würde sagen, wir haben uns ja auch eine Kleinigkeit ausgedacht, um speziell darauf zurückzublicken. Ich glaube, da können wir nochmal auf spezielle Momente eingehen, weil ich glaube, erzählt haben wir drüber schon genug über jede einzelne Etappe. Deswegen haben wir 5 Kategorien sozusagen vorbereitet, wo wir dann nochmal auf unsere persönlichen Highlights eingehen. Aber ich hatte viel Freude dieses Jahr bei meinen Etappen, definitiv.
Ja. Schließe mich an. Also unheimlich viel drin. Mir war es an manchen Punkten zu viel Berechenbarkeit. Also diese Underdog-Geschichten, die ich im Sport immer sehr, sehr gerne mag, sind mir ein bisschen zu kurz gekommen. Es gab sie punktuell, es gab sie aber relativ selten, war aber schon auch ein bisschen, finde ich, dem Streckenverlauf geschuldet. In Summe eine wirklich coole Tour, hat Spaß gemacht. Klar, es ist natürlich immer dieser Faktor dabei, aber solange Pogacar in der Verfassung fährt, werden wir das so nicht erleben, dass du diese ganz große Spannung, irgendwie hat man sich ja schon auch daran gewöhnt, also weil das Größte ist ja der Gesamtsieg, aber wenn er im Endeffekt in dieser Verfassung dabei ist, dann wird diese ganz große Stimmung auch irgendwie nicht mehr aufkommen. Aber ja, muss ich mal überlegen, dass wir über die Gesamtwertung ja eigentlich gar nicht mehr sprechen. Nee. Es trotzdem eine Tour ist, die unheimlich viel geboten hat am Ende des Tages. Und deswegen fällt mein Gesamtfazit auch tatsächlich sehr, sehr gut aus. Gehen wir rein in die Kategorien?
Definitiv. Ich bin bereit. Dann,
let's go. 5 Stück haben wir uns überlegt und wir fangen an mit Kategorie Nummer 1. Überraschung der Tour. Du darfst mit deiner Überraschung beginnen.
Ich darf anfangen. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und gehe deswegen mit Mauro Schmid. Der Schweizer hat mich extrem begeistert, weil das genau diese Geschichten sind, die halt bei der Tour erzählt werden. Wir haben da einen, der als Kfz-Mechaniker bei den Eltern gearbeitet hat, nicht schon das große Jugendtalent war. Da war so ein Mark Hirschi zum Beispiel deutlich präsenter und dieses Jahr für Jake Wajula sensationell. Also wenn man nur schaut, was der noch mit dem Team hat, mit Ben O'Connor als Kapitän, Michael Matthews als Sprinter und der macht eigentlich alles von denen. Also holt sich den Etappensieg bei einer Ausreißer-Etappe, sprintet noch hinter Jasper Philipsen bei einer anderen Etappe auf Platz 2 und ist bei einer schweren Bergetappe auch nochmal Zweiter hinter Richard Carapaz. Also viel mehr geht nicht und der hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Ja, eine der ganz wenigen Underdog-Geschichten. Das ist tatsächlich Mauro Schmid gewesen. Also guter Pick, kann ich mich anschließen.
Was ist deine Überraschung?
Ja, meine Überraschung ist kein Underdog. Ja, also kann man definitiv nicht behaupten. Aber die Performance von Remco Evenepoel im Hochgebirge, boah, die hatte ich ehrlich gesagt so nicht auf dem Zettel. Also nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Und dann sehen wir relativ am Anfang den Tourmalet. Und da habe ich gedacht, puh, ob der Plan aufgeht, Evenepoel aufs Podium zu holen, nach den Sequenzen zu beginnen, wo er wirklich an fast jedem Anstieg, wenn es mal intensiver wurde, Probleme hatte, habe ich mir gedacht, so, boah, da kann er eben Zeit fahren, rausfahren, was er will. Er wird das auf diesen letzten 3 Alpenetappen, die Donnerstag, Freitag, Samstag gefahren werden. Und danach hast du keine Chance. Man hat es ja heute gesehen, das Ding mehr gerade zu biegen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass er im Hochgebirge so mithalten kann, wie er es getan hat. Das hat mich extrem überrascht. Und Ralf hat es gestern gesagt, es ist im Hochgebirge der beste Evenepoel seiner bisherigen Karriere. Und es wurde immer wieder geredet, ja, er hat 4 Kilo verloren. Hieß es immer öffentlich, Ralf hat es nie so genau bestätigt, aber er hat es ja selber auch schon angedeutet. Und was bedeutet das denn? Ist das automatisch dann der Fall, hey, ich nehme 4 Kilo ab und kann dann im Endeffekt spielerisch da im Hochgebirge mitfahren?
Wenn du die Leistung hältst, ja.
Ja, und das hat er getan. Und dieser ganze Trainingsplan, ihn extrem früh aus dem Kalender rauszunehmen, ihn keine Rennen mehr fahren zu lassen, ist mit einem absoluten Risiko verbunden. Und das hätte ihm richtig um die Ohren fliegen können. Aber voll aufgegangen, die Mannschaft mit dazu. Ralf hat es gestern auch erzählt, Van Gils, der immer besser wurde. Hindley, der hinten raus immer besser wurde. Denk an den Anfang zurück. Auch wir haben viele Nachrichten auch von euch, den Hörern, bekommen. Habe ich total nachvollziehen können. Hey, was ist denn mit dem Team los? Die waren am Anfang überhaupt nicht präsent. Aber wirklich strategische Meisterplanung mit einem Evenepoel, der es dann am Ende vollendet hat. Und deswegen, dass er so stark im Hochgebirge ist, hätte ich nicht gedacht. Und man muss schon sagen, Evenepoel bringt sich in Stellung für den Tour de France-Sieg. Wir alle wissen nicht, wie lange Pogacar noch macht. Er hat ja oft damit kokettiert zu sagen, es kann sein, dass ich relativ früh aufhöre. Da liegt nur ein Jahr zwischen den beiden. Und Ralf hat auch die letzten Jahre immer wieder gesagt, hey, wenn einer so früh so erfolgreich ist, kann schon irgendwann ein Sättigungsgefühl entstehen, ohne dass er da natürlich Details kennt. Aber Pogacar sagt es selber und mich würde es nicht überraschen, wenn in 2 Jahren nach Olympia, was ihm noch fehlt, wenn er sagt, hey, ich habe dann 6-mal oder 7-mal die Tour de France gewonnen, also er ist jetzt gleich auf mit den Größen und dann hätte er ab einem 6. Tour de France-Sieg, wäre er der Rekordsieger. Und wenn er dann früh sagt, ich höre auf, musst du dich ja jetzt schon positionieren und in Stellung bringen und wissen, was brauche ich, um so eine Tour de France zu gewinnen. Und ein Evenepoel mit der Form im Hochgebirge, mit den Zeitfahrqualitäten, wir haben normalerweise 2 Einzelzeitfahren und nicht dieses kurze Teamzeitfahren, das ja überhaupt keine Auswirkung letztlich auf die Gesamtwertung hatte. Wenn der 2 Einzelzeitfahren hat, vielleicht über längere Distanzen, kann das im Endeffekt die Basis sein, um dann im Hochgebirge auf gut Deutsch nur noch mitfahren zu müssen. Also mit so einer Performance im Hochgebirge bringt das sich meiner Meinung nach total in Position für eine Nach-Pogacar-Ära. Naja, aber das passiert mal was. Wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann und er kann dann die Tour nicht fahren. Also ja, Remco Evenepoel, deswegen schon eine Überraschung für mich. So, machen wir weiter mit der Enttäuschung der Tour. Ich mache diesmal den Anfang. Ich habe das Team Netcompany Ineos gewählt. Klar, der Plan war es, mit Oscar Only, der im letzten Jahr 4. wurde, als Kapitän zur Tour de France zu gehen. Der fällt dann rund 2 Wochen vor dem Tourstart aus. Dieses Team Netcompany Ineos hat ein wirklich hohes Budget im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften. Am Ende steht Platz 20 in der Gesamtwertung durch Egan Bernal. Also es sind auch super viel prominente Namen dabei. Und außer beim Teamzeitfahren, ganz am Anfang, habe ich dieses Team ehrlich gesagt echt fast nicht wahrgenommen. Und für eine Mannschaft, die so ein Budget hat, die so viele namhafte Fahrer dabei hat. Wir reden hier über das Team, das die 2010er Jahre absolut dominiert hat. Die haben das 7-mal die Tour de France gewonnen. Sorry, also das war für mich echt brutal enttäuschend, dass man nach dem Aus von Oscar Only offenbar überhaupt keinen Plan B hat. Ist mir ein Rätsel.
Absolut. Die haben natürlich eine brutal hohe Fallhöhe geschaffen mit ihren Erfolgen. Auch wo sie noch Sky hießen und da jetzt natürlich anzuschließen, aber kann ich trotzdem verstehen. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben schon gemütliche 16 Minuten. Dementsprechend so viel Zeit bleibt nicht mehr. Deswegen mache ich schnell mit meiner nächsten Enttäuschung weiter. Ich gehe auch mit einem Team, aber ich nehme Picnic PostNL und da bin ich wieder bei Oscar Only, aber vom letzten Jahr. Da ist er nämlich Vierter geworden für dieses Team. Das war dieses Jahr Letzter in der Teamwertung. Also wir haben noch letztes Jahr geschaut, dass er Florian Lipowitz nicht vom Podium verdrängt. Diesmal waren sie fast nicht existent, haben aber eigentlich immer noch, zumindest wenn man so den einschlägigen Seiten glaubt, ein vernünftiges Budget, haben auch Warren Barguil noch als ihren Kapitän, wollten mehr auf Etappenausreißer gehen, natürlich bei dieser Tour schwierig und auch nichts gegen John Degenkolb, der da noch rumfährt und seine 100.000. Tour gefühlt finisht. Also ich habe höchsten Respekt vor dem Kerl, aber von dem Team kam extrem wenig und auch im World Tour Ranking sind sie sehr, sehr, sehr weit unten und die müssen sogar, wenn sie so weitermachen, Angst haben, dass sie irgendwann kein World Tour Team mehr sind. Deswegen ist das meine Enttäuschung.
Naja, Ralf hat es ja gesagt, der Christian Prudhomme sagt zu solchen Mannschaften, hey, klar, My World Tour hast du die Lizenz, aber wenn sie die irgendwann nicht mehr haben, dann bist du halt nicht mehr dabei, weil so wird's schwierig. Gut, dritte Kategorie ist die beste Etappe. Ich habe die Nummer 17 gewählt, die am Ende Jasper Philipsen gewinnt. Da schließt sich der Kreis zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Van der Poel fährt für ihn an, rettet für seinen Teamkollegen diese Tour de France. Warum habe ich sie gewählt? Dieser Sport ist so durchgetaktet. Der ist so auf Perfektionismus getrimmt in allen Bereichen. Da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Und dennoch gibt es solche Etappen, die ein absolutes Chaos vom ersten bis zum letzten Meter sind, wo selbst die Protagonisten am Ende nicht erklären können, was da passiert ist. Das finde ich cool, weil Sport muss immer eine Komponente, gerade mit einem in Zeiten von dem Pogacar, wenn Sport trotzdem eine Komponente behält der Unberechenbarkeit, die Leute wissen nicht, wie es ausgeht, tut das einem Sport extrem gut.
Ja, war eine coole Etappe, hat definitiv Spaß gemacht. Bei mir ist es 15, zwei vorher sozusagen. Das war genau, da haben wir auch schon angerissen, der Moment, wo klar wurde, Evenepoel kann Berge. Da wurde richtig Alarm gemacht vorne, Wismar wollte eigentlich was probieren. Dann stürzt noch Vingegaard dramatisch in der Kurve. Einer der absoluten Favoriten ist raus und kurze Zeit später sehen wir genau die drei Leute, die am Ende am Podium stehen, vorne alleine. Pogi wird zum Edelhelfer, versucht Del Toro mitzuziehen. Evenepoel ist der Einzige, der noch folgen kann und ja, der Rest ist History, wie man so schön sagt. Er gewinnt eine Etappe mit sehr vielen Höhenmetern und Bergankunft. Und ab da war klar, das kann was werden.
Gut, gehen wir zum Moment der Tour de France über. Also du hast Vingegaards Sturz angesprochen. Bei mir ist es leider auch ein trauriger, als ich Florian Lipowitz da habe liegen sehen beim Zeitfahren. Boah, ist eine kleine Radsportwelt in mir zusammengebrochen. Weil er hat trotz all des Trubels um dieses Thema Doppelspitze, wir wissen alle, er mag das eigentlich nicht so und der will eigentlich nur Fahrrad fahren und dann kommt zwangsläufig so eine Unruhe auf, auch mit den Aussagen von Evenepoel vorher. Und er hat das in einer Seelenruhe verarbeitet, ist einfach, so wie er sich auf dem Rad auch bewegt, seine Tour de France gefahren. Zeitfahren war er war extrem gut unterwegs. Und dann war immer diese dritte Woche. Da kommen die Lipowitz-Etappen. Die stehen im Raum, die liegen ihm. Genau das ist sein Profil. Genau das kann er. Und dann siehst du einen Fehler, einmal zu schnell in diese Kurve rein, dumm gestürzt, vorbei. Hat mir extrem leid getan und boah, ich wäre so gespannt gewesen, wie das mit ihm weitergegangen wäre. Und ja, bin auch gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Also Thema Doppelspitze. Ich meine, Evenepoel hat da schon den Pflock eingeschlagen jetzt. Ja, wenn der fit und gesund bleibt, da wird man, glaube ich, über die Kapitänsrolle nächstes Jahr zwangsläufig, zumindest zu Beginn der Tour de France, nicht groß diskutieren können. Mit so einer Leistung, mit zwei Etappensiegen, mit dem Gesamtergebnis wird es, glaube ich, recht schwer für Florian, da erstmal dieses Level Doppelspitze wieder zu erreichen. Aber hey, zweite Tour de France überhaupt, lass ihn doch mal vielleicht zu einer Vuelta, zu einem Giro als Kapitän fahren und auch hier wieder ihn so vielleicht in Position bringen für eine Zeit nach Tadej Pogacar. Super spannend, super interessant und ultra schade, wie die Tour im Endeffekt dann für ihn verlaufen ist. Was ist denn dein Moment der Tour?
Ich habe ein bisschen was Fröhlicheres, wobei auch so zweigeteilt. Ich habe Thorstein Tran oder Thorsten Train oder Thorstein Tran, wie man auch immer vernehmen konnte. Nein, also ja, der Norweger.
Zu mir, weißt du, zu mir sagen, wir müssen auf die Zeit schauen und jetzt 25 Aussprachen von Thorsten Tran hier runterbieten.
Wir können ja mal schauen, wer am Ende mehr Redezeit hatte. Ne?
Ja gut, okay.
Nein, also Thorstein Tran muss die Tour aufgeben, nachdem er vorher sensationell ins gelbe Trikot gefahren ist. Uno X Mobility, die norwegische Mannschaft, ganz viel Freude bereitet und ja, er eine persönliche Leidensgeschichte gehabt, holt sich dieses gelbe Trikot, hängt sich dann einen Tag später bei seinem Vordermann in der Abfahrt auf. Das war da, wo Pogacar vorne auch wieder attackiert hat und ihm das ohnehin abgenommen hätte. Aber das war natürlich sehr dramatisch, dass der Mann in Gelb an dem Tag sogar aussteigen muss, beziehungsweise sich nur noch ins Ziel kämpft und dann die Tour für ihn beendet war.
Naja, und du sagst es, für Norwegen eine super Tour de France. Und wenn man es vergleicht, Italien ohne Etappensieg, Frankreich ohne Etappensieg, Spanien ohne Etappensieg. Das sind die drei Länder, die die drei Grand Tours veranstalten. Das weiß ich nicht, ob es das schon mal gab, aber finde ich extrem krass. Über Deutschland brauchen wir schon gar nicht mehr sprechen. Ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre her, der letzte deutsche Etappensieg. Aber gut, wir schauen auf die Zeit. Das soll heute nicht Thema sein. Gut, letzte Kategorie. Das kann weg. Ich mach's kurz, habe zwei Sachen, die neue Regel fürs Teamzeitfahren. Mein Teamzeitfahren wird man, glaube ich, eh nicht so oft sehen in den nächsten Jahren, aber ich finde es völlig deppert. Da hat für mich nichts mit Teamzeitfahren zu tun. Dann nimm die ersten drei in die Wertung, dann ist es ein Teamzeitfahren, aber so wie es da umgesetzt wurde, nee, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich fand es auch von der Aufteilung her hinten raus nicht ganz so cool, dass wir diese drei Alpenetappen en bloc hinten raus am Ende gesehen haben. Ich hätte mir das aufgesplitteter für die letzte Woche gewünscht.
Ja, kann ich verstehen. In dem Fall hat es so halbwegs Sinn gemacht, das mal auszuprobieren mit dem Teamzeitfahren. Aber natürlich Team, wenn dann einer ankommt, kann man drüber diskutieren. Bei mir sind's, ich habe ein bisschen polemisch geschrieben, Flachetappen. Ich meinte damit konkreter die Flachetappen bei dieser Tour, weil die waren halt wirklich davon geprägt, dass vorne ein Fais Roufer, der Franzose, meistens allein, manchmal zu zweit war. Und man hatte nicht einmal das Gefühl, dass er ansatzweise wegkam. Das war immer 1 Minute, 2 Minuten und am Ende wurde gesprintet. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Ihr habt schon drüber diskutiert. Vielleicht kann man irgendwie mehr Anreiz schaffen. Kleine Hügel rein, Bonus-Sprints. Es gibt diesen Red Bull-Bonus-Zeit-Kilometer da beim Giro, was sie ausprobiert haben. Weiß nicht, ob das jetzt der Königsweg ist, aber irgendwas muss man machen, um vielleicht auch da wieder Spannung reinzukriegen, außer auf den letzten 3 Minuten dieser Etappe.
Genau. Werde ich mal mit Ralf besprechen. Ich habe eine kleine Idee, aber wollen wir es nicht so hochhängen. Gut, das waren unsere 5 Kategorien.
Und das war die Tour.
Für dich war das die Tour, mein lieber Corbinian. Ja, ich bin dann morgen nochmal dran. Da gibt es dann den Rückblick mit Ralf Denk, wie es gewohnt seid. Vielen lieben Dank an dich, Corbinian.
Sehr gerne.
Für die wie immer tolle Zusammenarbeit während dieser Tour de France. Und damit verabschiede ich dich in den Toururlaub. Aber hey, wir arbeiten im selben Unternehmen. Corbinia wird nicht bis nächsten Juli jetzt frei haben.
Das wäre schön. Das könnte man eigentlich mal einführen, finde ich. Dass man einen Monat durcharbeitet und dann 11 Monate frei. Dann könnte ich auch selber noch mehr Sport machen.
Du weißt, unsere Chefs hören mit. Ja. Wann ist der Ironman auf Hawaii? Wann steht der an?
10. Oktober. Also ein bisschen habe ich noch, aber die Flüge sind gebucht. Ich bin bereit und auch bis dahin steht noch eine Menge Arbeit an.
Genau, dann drücke ich dir dafür herzlich die Daumen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für deinen Support auch während der Tour de France. Ihr hört mich und Ralf Denk morgen und Corbinian, du darfst dich jetzt bei unseren Zuhörern verabschieden.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich wie immer gefreut und hoffentlich bis ins nächste Jahr. Bleibt uns gewogen und schöne Grüße aus Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.